Diese Folge wird präsentiert von Amorelie, dein Sexshop für Premium-Sextoys zu fairen Preisen. Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
Ich bin Danny. Und wir haben heute eine lange Folge zum Thema, wie werde ich meine Scham los?
Und da haben wir auch einen ganz tollen Gast, eine Gästin, die Jana Baccio, Sexualpädagogin, kennt ihr von Instagram. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Mit der wollen wir über die Scham reden und über so Sexmythen, sexuelle Skripte und wie man schamfreier seine Sexualität leben kann. Wie man so authentischen Sex hat, finde ich ja authentisch ein wichtiges Thema. Ne? Authentizität.
Genau, Authentizität. Und zum Thema Scham, da könnt ihr jetzt gleich mal die erste Übung machen. Wie werdet ihr eure Scham los? Und zwar setzt euch an den Computer, an euer Tablet, ans Handy, was auch immer und schreibt eure sexy Urlaubsaffäre, Sexerfahrung, kinky Stuff auf, den ihr so erlebt habt und schickt es uns unbedingt für unsere Sommerfolgen, ne? Und
genau.
Das ist eine gute Hausaufgabe.
Wir sammeln noch die heißesten sexuellen Begegnungen, die ihr hattet. Das könnt ihr uns schicken auf Instagram unter obabypodcast oder mir direkt unter obaby_josi, da findet ihr mich direkt. Haben auch schon brav einige geschrieben. Ich freue mich immer sehr, da wird's juicy, da wird's mal ganz heiß im Schritt. Und kleiner Tipp am Rande, schreibt es mal auf Word vor und kopiert es dann so in mehrere Nachrichten bei Insta-Schüssel rein. Weil da gibt's ja eine Wortbegrenzung. Und das lesen wir dann anonym vor. Dann könnt ihr alle Teil dran haben, da wird's euch allen heiß im Schritt.
Und haben wir schon eine Rückmeldung von Amorelie, ob wir drei oder zwei oder eine juicy Geschichte aussuchen können und dann eine schöne Belohnung verschicken dürfen?
Bestimmt. Ich kümmere mich morgen drum.
Genau.
Ich kümmere mich morgen drum.
Genau, damit die Community auch was davon hat. Und jetzt klopft sie schon an, die Jana Baccio. Und ich freue mich sehr, sehr drauf auf unser Gespräch und würde sagen, wir holen sie jetzt einfach mal rein.
Hallo und herzlich willkommen, Jana Baccio, Sexualpädagogin. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich von Instagram oder aus ihrem eigenen Podcast, wie wir lieben. Wir haben sie heute eingeladen, um mit ihr auch über ihr Buch zu sprechen, die unverschämte Kunst zu lieben, wie wir wollen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Buchtitel war falsch. Die unverschämte Kunst zu lieben, wie man will.
Ach so, was hast du gesagt?
Wie wir wollen.
Das finde ich auch gut. Habe ich so durchgehen lassen.
Nett von dir. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Meine Schwester hat mich gleich gefragt, was macht eigentlich eine Sexualpädagogin?
Oh, die macht sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge, zumindest in meinem Fall. Also bei mir ist es ja wirklich so, ich podcaste, ich schreibe Bücher, ich mache ganz viel Videocontent und neuerdings mache ich jetzt auch noch Online-Kurse, dass ich den Leuten das auch nochmal zu Hause sozusagen näher bringen kann. Und das hat sich ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Aber das ist es zumindest, was ich derzeit mache. Es gibt aber auch ganz viele SexualpädagogInnen, die in Einrichtungen arbeiten, mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zusammen, manchmal auch mit Kindern, um dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Ist also echt super vielfältig, was man machen kann.
Dein Buchtitel heißt ja, die unverschämte Kunst zu lieben, wie man will. Und mich würde jetzt interessieren, aus deiner Erfahrung und den Gesprächen mit Menschen, Paaren, die du führst, wie viele schaffen das denn, schon so zu lieben, wie sie wollen? Können das viele? Beherrschen diese Kunst viele Menschen?
Also nach dem, was ich jetzt so in all den Jahren Aufklärungsarbeit gemerkt habe, ist es so, dass es, glaube ich, noch viele nicht können oder eigentlich davon abgebracht werden, das auch nicht gelernt haben. Also dass das ja etwas ist, was wir lernen dürfen, lernen müssen und wir aber gesellschaftlich oder auch kulturell in der Schule so aufwachsen, dass wir das nicht gelernt haben, dass wir eher davon abgebracht werden, so von unserem eigenen Gefühl wegzugehen und zu gucken, was wollen denn eigentlich andere? Wie wollen mich denn andere eigentlich sehen? Hm. Ich kann das zumindest für mich auch bestätigen.
Komplett. Die letzten 35 Jahre war nur davon bestimmt. Seitdem ich den Podcast mache, ist es ein bisschen besser geworden. Mhm. Aber es ist gar nicht so einfach.
Ja, es ist ganz viel Fremdbestimmung leider dabei. Und das reicht natürlich auch in die Sexualität und in Beziehungen mit rein. Und da jemand noch mal mehr auf so die eigene Spur zu bringen, habe ich mir jetzt so als neue Aufgabe genommen. Und da habe ich das Gefühl, da bin ich sehr auf fruchtbaren Boden gestoßen.
Komplett, bei mir auch. Also ich sage das jetzt nicht, weil du hier sitzt und ich dir Honig ums Maul schmieren will oder so, aber ich fand dein Buch wirklich das, somit das Beste, was ich in dem Bereich wirklich gelesen habe. Das war so, das hat mich richtig berührt, innen drin.
Wow.
Ich habe mich da gefunden, komplett.
Dankeschön, danke.
Von daher, lest da mal rein, Leute.
Ja,
wirklich.
Mach mal.
So ein ganz großer Block, da geht es ja um die Scham. Und da habe ich mich in ganz vielen Sachen wiedergefunden. Ich habe mich auch gefragt, was ist diese Scham und wo kommt die überhaupt her und wie beeinflusst die unsere Sexualität überhaupt? Genau, vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wo kommt die denn her? Was ist die denn?
Also die Scham, die ist etwas, was im Grunde ein Schutzmechanismus ist. Das heißt, dass die Scham uns schützen möchte vor Ausgrenzung, vor in unseren Köpfen schlimmen Erfahrungen, also das Schlimmste ist ja eigentlich, was wir uns so vorstellen können, nicht mehr dazuzugehören, von der Gruppe ausgestoßen zu werden. Und das ist ja etwas, was noch tief in uns liegt, was auch geprägt wurde über die letzten Jahrhunderte. Und das will der Mensch einfach nicht, obwohl mittlerweile ja ganz andere Bedingungen noch herrschen als damals, wo wir wirklich ja noch in Gruppen zusammengelebt haben. Das wirkt trotzdem noch in uns und wird gar nicht dann großartig hinterfragt, wo jetzt diese Scham eigentlich dann herkommt oder was die jetzt gerade möchte, ob die jetzt gerade ein positives Ziel verfolgt. Und ist aber auch eigentlich etwas sehr, sehr alt hergebrachtes und gleichzeitig aber auch etwas, was uns immer noch schützen kann. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, wenn wir nicht gelernt haben, dass zum Beispiel Masturbation etwas ist, was wir für uns privat erleben dürfen und was wir hier in unserem privaten Zimmer machen, dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, alle würden sich jetzt offen auf der Straße befriedigen. Und das ist ja wiederum etwas, da schützt uns ja die Scham vor, weil die uns sagt, nee, das gehört sich jetzt nicht. Da schäme ich mich jetzt mal eben, das mache ich also jetzt nicht. Und das ist ja auch etwas, was wir dann lernen dürfen, wo wir als Eltern dann natürlich auch beibringen dürfen, ey, ich finde es cool, dass du es machst, es ist eine schöne Erfahrung, aber das ist etwas, was wir hier privat machen. Und dafür kannst du dir Zeit und Raum nehmen, und das darfst du in deinem eigenen Zimmer gerne, kannst du dich dran erfreuen. Ja, so.
Ich finde es gut, dass du dieses Beispiel gewählt hast, weil ich wollte nämlich da gerade auch sagen, naja, Kinder, ganz kleine Kinder, die haben diese Scham ja noch gar nicht. Das passiert ja auch mal so ganz oft, dass die sich in der Öffentlichkeit am Spielplatz, im Restaurant irgendwie den Penis rausholen oder sich die Mädchen an die Vulva fassen, mit so ganz gespreizten Beinen da sitzen. Die ist uns ja scheinbar also nicht angeboren, diese Scham.
Genau, genau. Ja, die wird eher anerzogen und trotzdem ist es auch etwas, also sie ist auf jeden Fall zum größten Teil gelernt. Aber ich glaube, also wenn wir jetzt mal näher in die Forschung reinschauen würden, würde da bestimmt auch rauskommen, dass es auch trotzdem etwas ist, was uns genetisch mit weitergegeben wird. Also so dieses, was wir ja haben von eben der Zeit, der Steinzeit damals, wo wir eben in Gruppen zusammengelebt haben. Das ist ja etwas, wie sagt man denn, was so epigenetisch weitergegeben wird und was auch so in uns steckt, so wie die Angst, die viele Frauen ja auch kennen, wo ich auch sicher bin, dass die Angst und die Vorsicht, einfach abends im Dunkeln nicht alleine rumzulaufen, dass das ja auch etwas ist, was bestimmt epigenetisch auch mit weitergegeben wird und nicht nur soziokulturell sozusagen über Erziehung weitergegeben wird. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Würdest du sagen, dass zwischen der Scham von Männern und Frauen ein Unterschied besteht so grundsätzlich?
Ich glaube, was Nacktheit, den eigenen Körper, die eigenen Genitalien angeht, würde ich sagen, nicht unbedingt. Also das, glaube ich, ist schon grundsätzlich eine relativ gleiche Scham. Und gleichzeitig ist es ja so, dass viele Jungs da trotzdem noch mit einem anderen Körperbild aufwachsen, weil die natürlich jetzt allein schon zum Pinkeln ihren Penis anfassen, den berühren. Das ist was völlig Natürliches. Und das findet ja bei Mädchen nicht statt. Das heißt, die Vulva ist grundsätzlich schon etwas Schambesetzteres. Und insofern, ja, kann ich die Frage schon mit einem Ja beantworten, dass die da unterschiedlich groß werden. Aber wie man mit Nacktheit zum Beispiel generell umgeht, würde ich sagen, ist es generell gleich. Aber trotzdem gibt es natürlich diese Unterschiede, dass die Jungs von klein auf ihren Penis berühren, der da ist, sichtbar ist, ne, da ein viel normalerer Umgang mit stattfindet. Und bei Mädchen, ich hoffe, dass es nicht mehr stattfindet, dass man auch noch sagt, pfui, fasst ihr da nicht hin. Aber sowas gab es ja zumindest. Und das macht einfach natürlich einen Unterschied.
Ich glaube, das passiert noch ganz oft, dass Eltern das zu ihren Kindern sagen.
Aber wahrscheinlich eher, weil sie kein anderes Vorbild haben, wie du vorhin so schön gesagt hast. Es ist schön, dass du das machst, dass du an dir spielst, dass du masturbierst, aber mach das bitte in deinem Zimmer, mach das bitte privat. Ich glaube, dass es vielen Eltern sehr schwer fällt, so offen mit ihren Kindern darüber zu sprechen.
Ja.
Und das dann eher mal rausschlüpft, so, ne, das macht man nicht, nimm die Finger da weg.
Ja, und auch wiederum nachvollziehbar, ne, weil die es auch nicht anders gelernt haben. Die Generation davor war ja oft noch konservativer, noch restriktiver, noch tabuisierter. Wenn ich mir jetzt meine Elterngeneration oder Großeltern dann noch anschaue, ist da ja auch wieder ein Riesenunterschied.
Als Mutter interessiert mich das natürlich auch total, wie ich mein Kind erziehen kann, dass es nicht so schambehaftet ist, wie ich selbst zum Beispiel. Hast du da so ein paar konkrete Tipps und Vorschläge, was man machen kann?
Also ich glaube, man muss gar nicht großartig irgendwie erziehen oder Dinge irgendwie sagen oder jetzt, ne, dieses berühmte Aufklärungsgespräch am Tisch führen. Das muss gar nicht unbedingt sein, sondern das meiste findet ja ohnehin statt durch Vorleben. Also wie ich selbst mit mir und mit meinem eigenen Körper umgehe, wie ich mit dem spreche, ist etwas, was Kinder ja unmittelbar mitbekommen. Und wenn ich zum Beispiel vorm Spiegel stehe und ich packe meine Bauchröllchen zusammen und kritisiere mich selbst, ist das natürlich auch was, was Kinder lernen. Und dass Körper zum Beispiel etwas sein kann, was bewertet wird und was auch kritisiert wird, das ist auch etwas, was sich Kinder natürlich abschauen. Also da ein bisschen achtsamer mit sich selbst umzugehen, das ist bestimmt auch hilfreich. Und dann die Genitalien korrekt zu benennen, finde ich zum Beispiel auch etwas aus sexualpädagogischer Sicht, was sehr wertvoll ist, dass man nicht von Lulu oder da unten spricht, sondern dass man das benennt, dass man sagt, genau, das ist dein Penis und du hast auch einen Hoden. Im besten Fall hast du zwei Hoden und du hast, oder genau, eine Vulva und da gehört ja auch noch mehr dazu. Also, dass man das so kindgerecht, wie es eben zum Alter dann auch passt, erklärt. Und oft kommen ja Nachfragen auch. Mama, Papa, wie ist denn das eigentlich? Wie entstehen denn eigentlich Babys? Oder. Und wenn man selber nicht mehr weiter weiß oder es gehen einem die Worte aus, auch durchaus zu sagen, super Frage, aber ich kann dir das jetzt gar nicht direkt beantworten, aber ich gucke das gerne nach oder lass es uns doch gemeinsam nachschlagen.
Ja, da gibt es ja inzwischen auch echt richtig tolle Literatur. Wir packen euch da auch ein bisschen was in die Shownotes. Und ich finde das aber ganz spannend. Du hast in deinem Buch zum Beispiel auch ein Beispiel gebracht, das ich so von uns zu Hause auch kenne, dass du mit deinen Eltern, als du noch ein Kind warst, einen Film angeschaut hast und da hatten dann Menschen Sex oder haben sich geküsst, dass die Eltern dann so automatisch den Ton leiser machen und dass dann so eine unangenehme Stille im Raum ist. Und das fand ich total bezeichnend, weil man spürt das ja als Kind oder auch jetzt spürt man das auch noch, wenn anderen Menschen was unangenehm ist. Das Kind lernt ja dann dadurch so, irgendwas ist jetzt hier anders.
Ja, genau. Die Stimmung verschiebt sich dann irgendwie, ne? Und irgendwas ist dann komisch. Und als Kind begreifst du es ja gar nicht. Was ist denn jetzt? Was machen die denn jetzt alle? Du sagst, genau, was ist eigentlich die Scham der Eltern, die da gerade jetzt gespiegelt wird?
Ja, und ich als Kind lerne dann so, okay, das ist jetzt irgendwas Komisches, die da im Fernsehen machen. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner Mutter oder unserer Mutter Pretty Woman geschaut habe. Da war ich 13. Da habe ich mich richtig geschämt. Als er sie dann da auf dem Klavier nimmt, dachte ich mir, oh nee.
Oh, ja, stimmt. Das jetzt mit der Mutter, ne?
Ja. Und was können wir jetzt machen, damit wir diese Scham nicht in unser Schlafzimmer mitnehmen und sie uns dabei hemmt, das auszuleben oder zu erfahren, was wir gut finden?
Aber bevor du jetzt das fragst, würde mich eigentlich eher mal interessieren, da kommt ja noch ein Ding davor, nämlich was die Scham überhaupt für eine Rolle in unserer erwachsenen Sexualität spielt.
Genau, also ich würde auch, bevor man jetzt versucht, sie irgendwie loszuwerden, würde ich erst den Schritt gehen, sie zu verstehen. Also sich selbst da mal die Frage zu stellen, wo schützt sie mich eigentlich heute noch und wo hindert sie mich aber auch an irgendetwas, so zu leben, wie ich eigentlich möchte. Und das ist, glaube ich, eine super hilfreiche Frage, dem mal so ein bisschen auf die Spur zu gehen. Denken, ah, okay, hier ist es ja voll gut, dass die Scham da ist, dass wir jetzt diesen Film zwar mit diesem komischen Gefühl gucken, aber das führt ja dazu, dass jeder seine Sexualität eben auch privat hält und sie privat genießt. Aber wo hindert sie mich vielleicht daran? Naja, vielleicht hindert sie mich dann daran, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin offen über Sexualität zu sprechen, weil ich mich total schäme für vielleicht meinen Körper, vielleicht für die Bedürfnisse oder Fantasien, die ich da habe. Und da auch mal zu gucken, okay, was steckt da eigentlich hinter? Was befürchte ich da eigentlich? Was ist die Angst, die dahinter steckt? Und also ich habe oft die Erfahrung gemacht, es beginnt immer erst mit Bewusstsein und danach kann erst Veränderung stattfinden. Also zu gucken, welche Glaubenssätze, die trage ich da eigentlich noch mit mir herum? Woher stammen die eigentlich? Dienen sie mir noch? Und dann kann ja erst die Möglichkeit bestehen, neue Entscheidungen für sich zu treffen.
Also ich schäme mich ja für unfassbar viele Sachen, vor allem so im Bereich der Sexualität. Hat wahrscheinlich auch mit der Art und Weise was zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Ich finde, auch wenn du dir dessen dann bewusst bist, der nächste Schritt dann vielleicht, wenn er das denn ist, auch mit dem Partner darüber zu sprechen, das finde ich wahnsinnig schwierig.
Mhm. Genau, aber das ist dann genau die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen und mal eine andere Erfahrung zu machen als vielleicht bislang. Und diese kleinen Steps, die führen dann nachher eventuell zu einer größeren Veränderung, die dann wirklich auch spürbar, wirklich sichtbar ist. Sich dann mal zu trauen, ich würde jetzt mal gerne das und das ausprobieren. Oder hast du Lust, dass wir vielleicht mal das machen? Oder auch, ich habe letztens in einem Buch gelesen, dass es total schön sein könnte, wenn, weißt du, aus einer anderen Quelle heranzuziehen, dass man das nicht nur so aus sich heraus, sondern jemand extern heranzuziehen. Ich würde es auch mal gerne ausprobieren. Oder das klingt für mich gut. Wollen wir das mal testen?
Ich finde es manchmal aber tatsächlich schon schwierig, wenn ich jetzt von mir als Frau spreche. Wir haben ja als Frauen viele Rollen. Wir sind Partner, wir sind Mütter vielleicht. Überhaupt mich als lustvolle Person zu sehen selber.
Mhm.
Also da fängt die Scham ja ganz oft schon an.
Mhm.
Gibt es da irgendwie einen Twist? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, weil man will sich ja auch nicht trennen. Also ich will ja meine Persönlichkeit nicht aufspalten und sagen, hier bin ich die und da bin ich die, sondern das auch übereinzukriegen, sozusagen, es ist auch in Ordnung, Lust empfinden zu wollen und diese Scham auch zu überwinden. Wie kann man da ran? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, was ich da so ein bisschen raushöre, ist ja auch, dass die unterschiedlichen Rollen vielleicht auch eine unterschiedliche Gewichtung haben. Also dass vielleicht oft ja als Mama ist es ja auch so, dass gerade wenn Kinder noch klein sind oder ne, wenn man viele Kinder hat, dass da ja sehr viel Energie und sehr viel Zeit damit ja auch in die Mutterrolle reinfließt und dass man sich vielleicht lange auch nicht mehr als die wilde Sau gespürt hat. Und dass vielleicht da die Gewichtung einfach so ist, naja, ich war jetzt einfach sehr lange und sehr viel Mama und das total natürlich ist, dass dann andere Rollen vielleicht weniger Platz hatten, aber die sind ja vielleicht genauso da, die wollen auch gelebt werden und dass die vielleicht aber dann auch ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Zeit benötigen, bevor überhaupt da jetzt große Veränderung stattfinden kann. Also dass es sich da alleine lohnt, wenn man dem mehr Raum gibt und dass du da vielleicht Wege finden kannst, nochmal diese Rolle auch für dich neu zu explorieren. Du bist ja auch jetzt, inzwischen hast du vielleicht verändert, hast neue Dinge dazugelernt, hast vielleicht heutzutage nochmal andere Fantasien, andere Bedürfnisse als noch vor ein paar Jahren und dass du dem aber dann auch Raum gibst, sich mal wirklich entwickeln zu dürfen. Weil so ad hoc aus dem Jetzt heraus ist das ja für viele total schwer, jetzt direkt zu sagen, sag mir mal, was willst du denn gerade? Das ist voll schwer. Da muss man sich ja eigentlich erstmal selber hinterfragen, ein bisschen reflektieren, ein bisschen Zeit vergehen lassen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also, dass die bestimmt auch ein bisschen mehr Zuwendung bedarf, diese andere Rolle oder diese anderen Rollen, die vielleicht lange jetzt nicht mehr gelebt wurden.
Und die Scham beiseite packen.
Vielleicht musst du dir jeden Tag erstmal so eine halbe Stunde einräumen, so in deinem Terminkalender. Ich treffe mich heute mal mit meiner lustvollen Seite. Eine halbe Stunde lang musst du dann irgendwas Lustvolles machen.
Aber ich finde es eine gute Idee. Ich werde mir eine lustvolle halbe Stunde jeden Tag für mich nehmen.
Ja, und vielleicht fällt dir ja dann dabei auch dann auf, weil oft ist es ja dann so, dass dann so Gedanken so hochkommen wie, ah, das ist aber gerade unangenehm oder irgendwie so, da mal genau reinzugehen. Ja, was denn eigentlich jetzt gerade genau? Wart mal gerade so, was sagt sie mir eigentlich jetzt gerade da, die Scham? Ist das jetzt irgendwie, dass ich das jetzt hier nicht machen darf? Gehört sich das jetzt nicht? Oder das sind ja irgendwelche Stimmen wahrscheinlich von früher. Und was ist da eigentlich genau? Und warum? Und wenn man dem dann so auf die Spur geht, merkt man ja vielleicht irgendwann, ich brauche das gar nicht. Das ist eigentlich totaler Quatsch, es trifft gar nicht mehr zu. Oder, ne? Oder du merkst auch, ja, es trifft hier total zu und ich möchte aber diese andere Rolle leben und neue Erfahrungen machen, heilvolle Erfahrungen machen, ist da, glaube ich, ganz gut.
Sehr gut. Ich werde berichten.
Ja. Das ist schon auch ein bisschen so eine Mammutaufgabe. Wenn ich mich mit meiner Scham so auseinandersetze, ich habe da sofort die Stimmen von unseren Eltern, aber auch so von Schulkameraden, die dann zum Beispiel mal eine Freundin total ausgelacht haben, die gesagt hat, ja, sie hat sich jetzt auch mal selber angefasst. Die Jungs haben immer vom Wichsen geredet und hat sie gesagt, ja, ich habe das auch gemacht. Die war persona non grata anschließend. Und das sind ja diese vielen kleinen Erfahrungen, wo du merkst, okay, das ist schlecht. Das macht man nicht als Frau, das macht man nicht als Mädchen. Sonst finden dich alle komisch. Und das ist ja ein Riesenberg, den man da mit sich rumträgt eigentlich.
Ja, total.
Der einen da blockiert. Gibt es denn noch so eine konkrete Übung, die man machen kann, um der Scham ins Gesicht zu schauen und zu sagen, go away?
Ja, ich habe da ganz viele Übungen auch ja zum einen im Buch runtergeschrieben, aber auch in den Online-Kurs da mitgepackt. Und eine Übung davon ist den sogenannten Scham-Scanner. Das ist eigentlich so das ähnlich, wie wir das gerade auch schon besprochen haben. Also, dass du wirklich auch mal so durch Lebenssituationen durchgehst, durch deinen Körper aber auch mal durchgehst und dich fragst, wo sitzt eigentlich gerade die Scham? Und was will die jetzt eigentlich gerade? Oft ist es ja so, dass die Scham auch bezogen ist auf bestimmte Körperteile, dass ich zum Beispiel mehr Scham empfinde, was meinen Bauch angeht oder was meine Genitalien angeht oder. Und dann sich auch mal zu fragen, wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Warum gibt es da eigentlich so einen großen Unterschied? Und wann hat mir die Scham da auch mal gedient oder wann wurde sie auch von äußeren Stimmen übernommen? Ich kenne auch solche Situationen aus der Vergangenheit, wo ich mich da total geschämt habe. Das ist aber dann super hilfreich, wenn man so eine Situation, wenn die dann hochkommt, ach ja, stimmt, das war ja von damals, als sie mir gesagt haben, bla bla bla, ne? Aber das ist ja gar nicht meine eigene Stimme und das brauche ich doch so gar nicht mehr. Ich kann das ja umschreiben jetzt. Ich kann das ganze Drehbuch ja auch umschreiben und was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man sich selbst da mit mehr Selbstmitgefühl auch begegnet. Also das klingt zwar jetzt irgendwie wieder so pathetisch, ja, du musst dich nur wieder selbst lieben. Es geht aber hier mehr so eine, also was ja oft passiert, ist ja, dass wir uns dann verurteilen und sich selbst so womöglich noch selber geißeln dafür, dass wir uns jetzt schämen, ne? Aber sich selbst eben mit Freundlichkeit dazu begegnen und sich selbst zu sagen, ey, guck mal, das waren damals die alten, diese Dudes aus der Schule, die gesagt haben, das gehört sich nicht, dass man sich als Frau selbst befriedigt. Aber ich weiß ja inzwischen, das stimmt überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, mir hat das ja total geholfen, mich selber kennenzulernen und. Also die Geschichte da nochmal neu zu schreiben und zwar mit so einer inneren Freundlichkeit, das hilft auf jeden Fall. Und sich auch nochmal klar zu machen, dass so diese positiven Effekte in der Sexualität, die wir haben wollen, sowas wie Lust oder Erregung, dass sowas unbedingt Sicherheit braucht. Sicherheit, Präsenz und auch diese Erlaubnis, sich selbst wahrzunehmen. Und das wird aber oft boykottiert von der Scham, weil die Scham, die führt eher dazu, dass wir uns beobachten, dass wir uns bewerten und dass wir uns dann auch kontrollieren. Und sich das vielleicht auch nochmal bewusst zu machen, so ich will ja vielleicht mehr in die Richtung von Lust und Erregung und fallen lassen und einfach Sinnlichkeit genießen. Und das braucht aber Sicherheit und Präsenz.
Was meinst du damit genau mit Sicherheit und Präsenz? Kannst du das ein bisschen näher definieren?
Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal vorstellen, dass wir einen One-Night-Stand haben, dann ist das ja für viele damit verbunden, dass ich die andere Person nicht gut kenne und dass dadurch kein großes Gefühl von Sicherheit so entstehen kann. und dass daraus zwar auch vielleicht ein schönes sexuelles Erlebnis wachsen kann, aber dass schon der überwiegende Teil sagt, ich habe den besten Sex in einer festen Beziehung, weil ich mich da sicher fühlen kann. Da kann ich mich ja eher gehen lassen, fallen lassen.
Ich weiß total, was du meinst, aber in meinem Kopf geht jetzt gerade eher was anderes ab, dass ich tatsächlich glaube, wenn ich jetzt, ich bin ja in einer festen Beziehung, aber ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt wirklich eine Begegnung habe und die ist rein sexuell mit irgendjemand, den ich gar nicht kenne. Also natürlich möchte ich mich sicher fühlen, natürlich möchte ich wissen, okay, der will auch nur Sex mit mir haben. Könnte ich mir vorstellen, weniger Scham zu haben, weil ja keine Erwartungen an mich gerichtet sind. Weißt du, wie ich meine? Und ich da ja auch, wenn wir wieder bei diesem Rollenthema sind, in eine ganz andere Rolle rein kann. Und ich diesen ganzen Berg, den ich so tagsüber mit mir rumtrage, der spielt dann da gar keine Rolle. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mir da leichter fallen würde, die Scham fallen zu lassen und einfach das lustvollere Wesen rauszulassen. Mhm. Oder macht das keinen Sinn für dich?
Doch, das macht total Sinn. Also deswegen habe ich auch gemerkt, dieser One-Night-Stand ist vielleicht ein etwas schlechtes Beispiel, weil für viele genau das ja auch den Genuss ausmachen kann, ne? Eben nicht das Gegenüber zu kennen und sich da mal in einer völlig neuen Rolle oder in einer alten Rolle vielleicht auch wiederzufinden.
Und wenn wir dann davon ausgehen, also jetzt haben wir uns getroffen und wir haben beide Lust und wir haben beide Zeit, dann ist es ja aber ganz oft so, was ich auch in deinem Buch gelesen habe, dass die Erwartungshaltung immer eine bestimmte ist. Das heißt, dass wir Sexualität auf eine bestimmte Art und Weise gelernt haben, dann aber irgendwann für uns feststellen, dass es eigentlich gar kein Muster, das mir hilft, zum Orgasmus zu kommen oder das eigentlich gar nicht das ist, was ich gerne möchte. Wie würdest du sagen, kommt man dahin, dass man sagt, hey, wir haben Zeit, wir sind jetzt da, wir haben beide Bock, aber jetzt besprechen wir mal, was wir eigentlich wirklich jeder wollen.
Genau, das sind diese sexuellen Prägungen oder die sexuellen Skripte, die wir meistens ja nicht selbst geschrieben haben, sondern die auch wieder übernommen haben. Auch das ist etwas, was manchmal dann ja so aufploppt, so als, wieso machen wir das ja eigentlich immer schon so? Dass eigentlich gefällt mir das ja gar nicht, dass wir immer den Sex so und so initiieren. Mal zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Warum denke ich eigentlich, dass jetzt der Sex immer anfangen muss mit, keine Ahnung, Penis wird rausgeholt und wird dreimal auf den Tisch geschlagen. Das ist keine Ahnung, wie auch immer sowas. Also das ist ja ganz interessant. Man müsste sich eigentlich mal von verschiedenen Paaren so die Initiation von Sex so auf der Bühne vorstellen, wie die das dann so spielen. Und dann würde man ja genau sehen, jeder macht das irgendwie auf eine unterschiedliche Art, aber es ist immer sehr eindeutig für die Person, was da gerade stattfindet. Man öffnet auf eine bestimmte Art das Hemd oder ne, es findet irgendwas mit den Genitalien statt, was dann so das Ganze initiiert. Und sich da aber auch mal zu fragen, ist das eigentlich was, was mir auch dienlich ist? Oder haben wir das jetzt einfach so mit der Zeit eingeschliffen und finden wir eigentlich beide gar nicht geil? Da auch ehrlich zu sich zu sein und da dann auch mal den Mut, den Schritt zu wagen, in das Gespräch zu gehen. Das finden viele wahrscheinlich unromantisch, weil sie sich dann denken, ja, aber das nimmt doch dann die ganze Spontanität, die ganze Romantik. Aber ich stelle ja ganz konkret mal die Romantik in Frage. Ich sage, ja, es ist auch was wir übernommen haben. Es muss so und so ablaufen, es muss so und so romantisch sein. Und wenn wir das einmal wegtun, dann könnten wir doch einfach drüber sprechen von wegen, sag mal, wir machen das ja jetzt schon seit geraumer Zeit so, dass du dann immer am Anfang deinen Penis rausholst und mir dreimal auf die Vulva schlägst. Ich finde das ehrlich gesagt voll irritierend und es bringt mir auch nicht so viel. Lass uns doch da mal was anderes machen. Weißt du, wenn man sich das trauen würde, dass man sich traut, die Sachen auszusprechen, wie cool wäre das doch eigentlich? Dann wäre doch all das, die Glaubenssätze von, da darf man nicht drüber reden, es muss romantisch sein, es muss spontan passieren und. Weiß ich nicht, kann man ja alle davon mal schicken.
Aber da sprichst du jetzt ein total gutes Ding an, was mich auch lange immer wieder beschäftigt hat. Wenn man jetzt in einer festen Partnerschaft ist und dann hat sich so ein bestimmtes Sexding eingespielt, beide haben das so gelernt und vielleicht funktioniert es auch ganz gut, sie kommt, er kommt. Und dann Jahre down the line setzt du dich auf einmal hin und stellst das in Frage und sagst du, machen wir eigentlich schon seit 10 Jahren so, aber funktioniert für mich eigentlich gar nicht so gut. Das ist doch für den anderen eigentlich ein krasser Schlag ins Gesicht. Weil dann sage ich ja eigentlich, also 10 Jahre lang habe ich jetzt so getan, als würde ich es mögen, aber eigentlich mag ich es gar nicht. Also ich würde mir da total, wenn ich das am empfangenden Ende sitzen würde, ich würde mir denken, ah ja, schön, okay, jetzt schäme ich mich. Weil ich 10 Jahre lang irgendeinen Kack gemacht habe, den du total blöd findest.
Ja, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass du das jetzt hast über dich ergehen lassen, dass du es gar nicht gut fandest, dann fände ich selbst das, die Wahrheit darf man aushalten, dass das jetzt eben vielleicht auch die letzten Jahre nicht gut war. Aber wenn es so war, dass du das aber die letzten Jahre durchaus auch genossen hast, aber du hast jetzt Bock auf was Neues, kann man es ja auch ein bisschen, also dann sollte man es ja auch anders ausdrücken, ne? Dann natürlich nicht sagen, ich fand es übrigens die letzten Jahre total kacke und wir haben das ja immer so gemacht, sondern ich habe das jetzt die letzten Jahre total genossen, dass wir es so gemacht haben, aber ich habe einfach jetzt auch mal Lust auf was Neues. Ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Lass uns doch vielleicht mal das so und so machen. Und gleichzeitig ist es auch was sehr Natürliches, dass sich Dinge einschleifen, dass wir lernen, wie der andere, die andere funktioniert, worauf die anspricht und dass sich da auch Routinen entwickeln, die ja auch nur letzten Endes ja auch gesund sind, ne? Der Körper ist immer auf Energiesparmodus aus und immer das, was der gelernt hat und was gut funktioniert, was vielleicht zu einem Orgasmus führt, hat der verinnerlicht und wird er auch dann weiterhin so abspielen wollen. Genau, aber wenn man mal selber Bock hat auf was anderes, auf was Neues, finde ich es halt auch mal legitim, all das, was wir bislang gelernt haben, auch mal zu zerpflücken und da vielleicht mal irgendwas Neues zu, ja, auszuprobieren, vielleicht was man ins Repertoire aufnehmen kann, um die eigene Range zu erweitern. Aber es kann auch gut sein, dass hier welche zuhören, die sagen, ja, aber ich finde das total gut, auch wenn wir das jetzt schon über Jahre so machen, ja, dann lass das doch unbedingt so. Weißt du, ich möchte niemandem hier irgendwie verkaufen, dass man unbedingt die ganze Zeit das Sexleben ändern soll. Gar nicht. Ich sehe halt nur, dass die, dass bei vielen halt die Neugier da ist und auch die Lust nach Veränderung. Und dass sie sich aber nicht ganz trauen, durch verschiedene Gründe, dass sie sich nicht ganz trauen, das anzusprechen und umzusetzen. Und denen möchte ich ganz gerne so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber die, die total happy sind, da unbedingt Finger von lassen. Also dann lass das bitte so.
Also ich kann da von mir sprechen, weil wir sagen ja auch immer kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Jetzt ist es aber leichter gebrüllt als getan, mit dem Partner sich hinzusetzen und zu sagen, du, ich hätte irgendwie mal Lust auf BDSM, lass uns mal was anderes ausprobieren. Zum einen, weil man oft mit dem Partner gar nicht diese Sprache hat.
Ja.
Ja, also, dass es gar nicht selbstverständlich ist, überhaupt über Sexualität zu sprechen. Und was mir da sehr geholfen hat, tatsächlich ist, diesen Podcast zu machen. Jetzt kann aber ja nicht jeder einen Podcast machen, um besser über Sex zu sprechen. Aber ich appelliere da tatsächlich so an die Leute da draußen, sprecht doch auch mal mit euren Freunden in eurem Freundeskreis, also in einem geschützten Rahmen, wo ihr wisst, ich werde jetzt nicht dafür verurteilt, einfach mal öfter über Sex oder über den Körper an sich und benutzt diese Begrifflichkeiten. Sprecht über den Penis, sprecht über die Vulva, über die Vagina, über alle diese Dinge, weil je öfter man das sagt, desto leichter geht es einem tatsächlich über die Lippen.
Ja.
Und ich weiß nicht, was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Fällt es Männern eher leichter, ihre sexuellen Wünsche zu formulieren, oder fällt es denen sogar schwerer, weil die sagen, ich kann jetzt nicht zu meiner Frau nach Hause gehen und sagen, ich will, dass die mir mal den Arsch versohlt?
Ja, also überwiegend fällt es Frauen leichter, über Sexualität zu sprechen, weil die es auch gewohnter sind, da eben mit ihrem Umfeld sich bei Freundinnen mitzuteilen und darüber zu sprechen. Und deswegen ist eigentlich auch Sex etwas, was in Beziehungen dann eher von Frauenseite angesprochen wird. Jetzt höre ich schon innerlich meine männliche Community, die aufschreit, nein, bei mir ist das aber ganz anders. Meine Frau, die will da gar nichts von wissen. Klar, die Beispiele gibt es natürlich auch, ist, glaube ich, auch immer eine Generationenfrage. Ja, aber grundsätzlich sind wir Frauen es eher gewohnt, unsere Probleme und so weiter, Herausforderungen, also was abzuladen und mitzuteilen bei anderen. Und das ist ja auch sehr gesund. Das hat man ja also wiederum auch festgestellt, ne? Dass Männer da eher nicht so die Anlaufstellen haben.
Ich finde ja auch, Männer haben ja auch ganz schön viele Rollen aufgedrückt und Sachen, die von ihnen erwartet werden, worüber sie, glaube ich, oft gar nicht die Möglichkeiten haben, so zu sprechen. Also dieses so, Männer wollen eigentlich immer Sex. Die wollen immer Sex. Die müssen eine Frau nur anschauen und dann steht das Ding. Und die wollen rammeln, die wollen da so richtig ran. Das sind ja auch so Päckchen, mit denen die beladen sind, die ja eigentlich auch mit der Realität vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Also ich glaube auch, ganz viele Männer leben gar nicht so die Sexualität, die sie eigentlich haben könnten oder die sie vielleicht wirklich haben wollen.
Ja, unbedingt. Das ist überhaupt gar nicht förderlich, ne? Dass auch da diese ganzen Skripte bestehen, was Männer angeht. Ja, dass sie die spontane Lust immer haben müssen. Genau, dass er immer steht, durchgängig auch beim Sex, das und so weiter. Das stellt Männer absolut unter einen totalen Performance-Druck. Und das berichten ja auch viele. Und interessanterweise, ich hatte mich jetzt kürzlich noch mit einem Urologen drüber unterhalten, nehmen ja Erektionsstörungen auch zu. Und auch das Thema Unlust, ne, das können auch Kolleginnen von mir bestätigen, dass immer mehr Männer mit dem Thema Unlust in die Praxen kommen. Und das ist ja etwas, was dann irgendwie ja paradox ist, weil man doch sagt, hä, aber die Männer sind dann halt so. Nee, sind sie eben nicht, ne? Und dass wir aber denken, sie seien so und sie müssen sich daran halten, führt dann zu einer totalen Diskrepanz und führt dann dazu, dass sie eben auch keinen Bock mehr haben. Und wie schön wäre das eigentlich, wenn wir all diese Stereotype mal überkommen könnten. Deswegen sage ich auch immer, hallo Männer, Feminismus bedeutet nicht, dass es nur was für Frauen ist, sondern ihr habt auch ganz viele Vorteile dadurch. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Müssen wir eine extra Folge machen.
Interessante Frage ist auch, wie weiß ich denn überhaupt, was ich will? Also wenn ich quasi in meine Sexualität starte, und da starte ich ja meistens mit den Bildern, die ich im Kopf habe, aus der Popkultur, aus der Erziehung, was ich von meiner Peer Group so mitbekommen habe, da weiß ich ja noch nicht wirklich viel, was ich will. Also ich glaube, das prägt sich wahrscheinlich erst in späteren Jahren aus, wenn man schon längere Jahre Sex hatte. Aber wie weiß ich denn, worauf ich Bock habe? Also wie komme ich dahin, rauszufinden, was mir eigentlich taugt?
Ja, obwohl das auch ganz interessant ist, da doch nochmal reinzugucken, wie man sich früher auch als Kind oder als Jugendlicher auch selber exploriert hat, was man da so für Berührungen gemacht hat. Waren das eher sanfte Berührungen oder doch sehr zielgerichtete Berührungen? Was hat mir da eigentlich schon gefallen? Und dann nochmal zu gucken, hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Worauf spreche ich jetzt mittlerweile an? Aber das gibt eigentlich schon ganz gute Anhaltspunkte, auf was man so steht und was, wie man sich bislang auch Lust verschafft hat. Auch die Bilder, die man im Kopf hat, die sind auch ganz aufschlussreich, mal so zu gucken, was hatte ich denn eigentlich damals für Bilder im Kopf? Wie haben die sich auch verändert? Gibt es da irgendwie so ein Muster, was immer wieder stattfinden muss? Zum Beispiel ein bestimmtes Machtgefälle oder dass ich das komplett für mich alleine genieße? Sind das eher sanfte, langsame Bewegungen oder eher sehr schnell, sehr konkret? Und da nochmal zu überlegen, wie war das eigentlich damals? Und aber auch zu gucken, wie ist das denn jetzt eigentlich beim Sex? Habe ich zum Beispiel manchmal das Gefühl, es geht mir eigentlich zu schnell oder es ist mir jetzt gerade zu mechanisch? Also so, man hat ja oft so ein Gefühl von etwas ist stimmig oder etwas ist weniger stimmig und etwas führt vielleicht dann zu mehr Erregung und etwas führt dazu, dass ich irgendwie zwischendurch irritiert bin und dieser rote Faden weg ist. Und da mal ein feineres Gespür für zu entwickeln, das hilft da auf jeden Fall, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Und du hast total recht, dieses Gefühl von, was will ich eigentlich, wird uns mehr oder weniger abtrainiert, weil, das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, weil wir viel mehr dabei sind, okay, was möchten denn eigentlich die anderen oder was möchte mein Gegenüber? Wie kann ich dem möglichst gutes Erlebnis hier bringen? Und ich weg davon komme von dem, ja, aber warte mal, was brauche ich denn eigentlich jetzt gerade? Womit geht's mir jetzt eigentlich mal wirklich gut? Und wenn wir da ehrlicher zu uns sind, und das sind auch Dinge, die wir im Alltag einüben können und zwischendurch auch mal Ruhe zu gönnen oder mal was Gutes zu tun. Damit fängt es ja schon an. Das ist also, sage ich ja auch immer, es ist nicht nur so ein Teilbereich, die Sexualität für sich und völlig abgestimmt von dem anderen, sondern nee, das wirkt auf alle anderen Lebensbereiche ja mit ein, genauso wie alle Lebensbereiche mit auf die Sexualität einwirken. Und generell zu üben, sich mehr Raum zu geben, sich mehr zu erlauben, sein zu dürfen, führt auch dazu, eine selbstbestimmtere Sexualität zu entwickeln.
Es geht ja auch viel um zum Beispiel Genuss, mehr Raum für Genuss zu schaffen. Das habe ich mir aus dem Buch auf jeden Fall mitgenommen. Das will ich unbedingt machen. Mhm. Warum ist es denn wichtig, dass wir wieder so ein bisschen mehr lernen zu genießen?
Ich habe halt einfach den Eindruck, wir sind stark davon weggekommen, uns selbst da diese ja wirklich Erlaubnis zu geben oder auch die Zeit zu nehmen, halt zu genießen, mal innezuhalten. Also vieles, was wir dann mit Genießen verbinden, wird oft so weggewischt mit, oh, das gönne ich mir aber jetzt mal. Oh Mensch, also jetzt habe ich mir das aber auch verdient. Anstatt das eigentlich so zum Lebensmotto generell zu machen, dass ich mir eigentlich alles gerade scheiße verdient habe. Ja, oft wird das ja auch so in Verbindung gebracht dann mit Essen. Also auch Essen, etwas, was man sich verdient haben muss oder etwas, was ich mir irgendwie ansonsten verbieten muss. Ah, jetzt habe ich aber mal einen Schlemmertag. Heute schlemme ich aber mal so richtig. wichtig, ne? Und das ist dann immer so was ganz Besonderes. Und ansonsten lebe ich aber sehr restriktiv. Also, dass wir immer so sehr darauf bedacht sind, perfekt zu sein, schlank zu sein, angepasst zu sein. Und es ist ja alles so sehr unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmten Restriktionen. Und warum kann ich die nicht mal alle sprengen? Und dann bin ich da und ich mute mich anderen zu, wie ich bin und merke womöglich, das ist ja viel geiler. So bin ich ja viel mehr ich selbst.
Ich will das jetzt übrigens in meinem neuen Lebensmotto machen. Ich mute mich anderen jetzt einfach mal zu.
Ja.
Das finde ich sehr großartig. Ich habe nämlich auch zum Beispiel immer das Gefühl, ich bin zu viel oder ich bin zu komisch. Wie finden andere mich? Habe ich jetzt irgendwas Blödes gesagt? Ich bin viel zu sehr immer in der Wahrnehmung, wie andere mich wahrnehmen, als einfach mal zu sein und zu sagen, ja, so bin ich halt. Ja. Deal with it.
Unser kleiner People-Pleaser, ne? Dann haben wir es wieder.
Ja, und wie anstrengend ist das auch, ne?
Voll, ugh.
Also ich mute mich tatsächlich schon vielen Leuten zu, aber man muss auch, zur Wahrheit gehört auch, es kommt nicht immer so gut an. Also man muss da schon auch ein bisschen was aushalten an Kritik oder an Unverständnis von dem Gegenüber, die es vielleicht auch gerne tun würden, aber vielleicht noch nicht den Mut gefasst haben, sich anderen zuzumuten. Aber man muss schon auch innerlich ein bisschen gewappnet sein, dass das nicht immer so tipptopp ankommt.
Mhm.
Kleiner Tipp an der Stelle.
Mut, ja. Mut ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort.
Wir haben jetzt eigentlich über ganz viele großartige, tolle Sachen gesprochen. Ich weiß gar nicht, brennt dir noch was auf der Seele? Haben wir jetzt irgendwie was total Wichtiges? Haben wir da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen?
Wir haben alles mal irgendwie so angeschnitten, ne? Also wir haben über die Scham gesprochen, wir haben über Prägungen, sexuelle Skripte gesprochen, wir haben über Genuss gesprochen. Also so die wichtigsten Dinge sind, glaube ich, auf jeden Fall mit abgegrast, die alle meiner Erfahrung nach zumindest zu einer selbstbestimmten Sexualität führen. Und vielleicht hat das ja neugierig gemacht.
Und ihr wisst ja, ihr könnt noch einen Deep Dive machen im Buch, Die unverschämte Kunst zu lieben, wie man will. Mhm. Oder bei Jana direkt. Ihr wisst ja, wo ihr sie findet. Ja, also ich fand es ein super tolles Gespräch. Du beschreibst in dem Buch dann auch noch so verschiedene Beziehungsmodelle. Da werde ich mich jetzt auch noch mal intensiver reinlesen, weil das ja immer alles so monogam und es gibt nur dieses eine. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Vielleicht komme ich ja auf Ideen. Mhm. Nee, ich fand das ganz, ganz toll.
Ja, das freut mich. Ich fand's auch ganz toll. Ich überlege gerade so, genau, ich mache ja am Schluss nochmal so einen kleinen Blumenstrauß auf von, guck mal, so einfach als Inspiration, so könnte es auch andere Beziehungsmodelle geben. Nimm dir das raus, was du brauchst oder was du irgendwie interessant findest. Und dann habe ich ja noch am Schluss dieses Kapitel über meine Musen, wo ich nochmal inspirierende Menschen vorstelle, die in mir einfach so ein ganz beeindruckendes Gefühl hinterlassen haben, weil die meiner Meinung nach schon eine ganz tolle selbstbestimmte Sexualität leben. Und oft ist es ja auch so, dass man eher dann über andere lernt oder von anderen Geschichten irgendwas Inspirierendes mitnehmen kann. Und das war mir dann nochmal ein Anliegen. Ja, also Dankeschön euch.
Jetzt habe ich doch noch kurz eine Frage. Ja. Bei diesen Musen, ist dir da irgendwas aufgefallen? Haben die eine Gemeinsamkeit, wo du sagst, weil die leben ja sehr selbstbestimmt und vielleicht also auch freier, eint die irgendwas?
Ich finde schon, dass die alle eint, eigentlich das, was wir jetzt auch nochmal so zum Schluss festgestellt haben, so diesen Mut, andere Wege zu gehen, den Mut, etwas mal anders zu machen und dann gemerkt, oh, das ist ja voll cool, dann gehe ich jetzt mal weiter. Ich bleibe mal bei diesem Gefühl von mir, von diesem stimmigen Gefühl. Gucke ich jetzt mal, oh, das ist ja toll.
Aber die kamen jetzt auch nicht alle aus einer, weiß ich nicht, FKK, Free Spirit Kommune, sondern aus allen möglichen Walks of Life.
Total unterschiedlich. Von konservativen, total erzkonservativen Elternhäusern zu, okay, eher frei und liberal groß geworden. Ganz unterschiedlich.
Da können wir ja eigentlich festhalten, es ist für jeden möglich.
Ja, das ist es.
Juhu.
Das ist doch wenn man neugierig ist.
Wenn man neugierig ist und den Mut hat.
Ja.
Das ist doch ein schönes Credo. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Jana.
Sehr, sehr gerne.
Ja, Schwesti, das nehmen wir jetzt mit. Also neugierig sein, mutig sein, sich einfach mal Dinge trauen. Und ich finde das schön, dass das für jeden möglich ist. Auch für Leute wie dich und mich, die aus einem, ich will ja gar nicht sagen, aus so einem total
hoffnungslos
restriktiven Elternhaus oder erzkonservativen Elternhaus kommen, weil das ist ja gar nicht. Haben wir ja gar nicht. Sondern,
ja, weiß nicht. Also Sex war bei uns einfach kein Thema
genau,
zu Hause. Sex,
das hat einfach
Sex und
gar
Körper
nicht
waren so,
ja, das hat nicht stattgefunden. Null.
Genau. Also wir haben jetzt nie, wir haben jetzt nicht einen auf die Finger gekriegt und es wurde nie gesagt, ihr seid als Pfui-Bebä und am besten ihr zwei geht ins Kloster. 0,0. Aber es war jetzt auch kein offener Umgang mit Körpern, Körperteilen und Sexualität.
Es wurde gar nicht drüber gesprochen und dadurch wurde so ein Blank Space, also so ein Leerraum geschaffen, den dann eben ganz viele andere Leute füllen konnten. Bei mir waren das eben vor allem so Begegnungen dann so ab der 5. Klasse, wenn dann die Jungs so richtig interessant werden. Ich hatte sehr viel Kontakt mit Jungs. Ich hatte mehr männliche Freunde als weibliche. Und da ging es ständig um Sex und um Körper. Mhm. Und ich habe da so eine ganz ungefilterte Version davon bekommen, ungefilterte Einblicke davon, wie Jungs über Mädchen reden in dem Alter. Und rückblickend denke ich mir, wäre mal besser gewesen, ich hätte das nicht gewusst, dann wäre für mich vielleicht vieles auch nicht so schambehaftet gewesen.
Bestimmt. Und vieles von dem, was die da so von sich gegeben haben, war ja sicher auch nur, sage ich jetzt mal, heiße Luft, um vor den anderen cool dazustehen. Und du hast es natürlich für bare Münze genommen. Und dabei war es einfach nur...
Ja, aber weißt du, das waren wirklich so Sachen wie, die hat sich selbst befriedigt, boah, die Eklige.
Und dabei fanden sie es wahrscheinlich total geil, den Gedanken, dass die Mitschülerin XY sich selber gemacht hat unter der Dusche.
Und dann gab es noch ganz viele so andere Sachen, so boah, guck mal die mit den dicken Titten, guck mal bei der, da sieht man schon den Venushügel durch die Jeans, das ist ja mega geil, habe ich ja schon mal in unserer Vulva-Folge da erzählt. Das sind dann so kleine Kommentare, die hängen bleiben.
Ja.
Und die machen was mit einem.
Absolut.
Und dann kommen natürlich in diesen Leerraum die ganzen ersten sexuellen Begegnungen oder auch die...
Die ja auch ganz schambehaftet sind und ganz unbeholfen und dürfen sie ja auch sein. Ja, aber trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass man sich selbstbewusst hinstellt und sagt, also ich hätte es aber gerne lieber von hinten als von vorne.
Oder auf dem Kopf stehend. Ja. Oder lass mal hier gegenseitig anpinkeln oder lass mal dirty Sachen zuflüstern. Das sind dann, wie willst du über solche Dinge dann reden, wenn du schon dich...
Greifst jetzt aber ins obere Regal.
Für manche ist es mittleres Regal. Ich sag nicht, ob das mein Regal ist oder nicht, aber für manche ist es, ist es mittleres Regal.
Ja, lustig. Ich habe im Zuge unserer Folge mit Jana auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich eigentlich so sozialisiert bin, so mit Sexualität und wo meine Scham so herkommt und habe festgestellt, es ist schon lustig. Also du redest ja auch immer davon, was ich für ein ätherisches Wesen mal war, was ich jetzt im Rückblick nicht so sehe, aber alleine durch meine optische Erscheinung hatte ich schon eine Superkraft, die mir die Aufmerksamkeit der Männer gesichert hat. Und ich habe das ja aber
groß,
überhaupt nicht.
Dünn, als lange blonde Haare, ganz zarte Haut, zarte Erscheinung.
Ja, aber das checkst du doch überhaupt nicht in dem Alter. Und das ist ja auch nicht immer schön gewesen. Also erstens, ich konnte damit gar nicht umgehen. Zweitens war es mir oft auch unangenehm. Drittens war es für mich normal. Also ich kannte es ja nicht anders. Ich habe gedacht, so ist das einfach, so ist es zwischen Mann und Frau. Ich konnte keinen Schritt machen, ohne nicht zu wissen, dass ich in dem Moment, wo Männer um mich rum waren, die Blicke auf meinem Arsch, auf meinen nicht vorhandenen Brüsten, auf meinen Haaren, in meinem Gesicht, kannte ich ja nicht anders. Und damit umgehen zu lernen, war schwierig. Ich habe meinen Weg dadurch gefunden, aber ich hätte gerne ein unbeobachteteres oder eigeneres Gefühl zu mir und meiner Sexualität gefunden als über diesen Weg. Weißt du, wie ich meine?
Total. Mhm.
Und dann bist du irgendwann in einem bestimmten Alter und dann ist die Superkraft auf einmal, pupp, aus dem Fenster ist sie geflogen.
Ja, dann musst du damit ja dann auch wieder klarkommen.
Total. Also ich habe ja auch mal den Cut gewagt, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, und habe mir die Haare ganz kurz schneiden lassen. Und das war schon...
Da kann ich mich erinnern. Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Also ich habe ja gerade dieses ätherische Wesen da beschrieben. Und dann hat sie, ich habe mich gefragt, welcher Furz hat sich da durch die Gehirnwindungen getrieben? Kommt die vom Friseur mit einem Schnitt, da hörten die Haare über den Ohren auf. Und sie hat sie einfach feuerrot gefärbt.
Ein Popperschnitt. Vielleicht war es eine innere Rebellion, aber es war auf jeden Fall, und da ist mir tatsächlich zum ersten Mal bewusst geworden, welche Macht diese Ausstrahlung, diese Haare haben, diese optische Erscheinung, weil ich wurde einfach auf einmal komplett ignoriert, komplett nicht mehr beobachtet. Sind mir keine Männer mehr gefolgt auf dem Weg von der U-Bahn nach Hause oder haben mir hinterhergepfiffen, hinterhergerufen. Es war eine komplette Erfahrung, die erstmal total verstörend war und auch vollkommen neu. Muss ich auch erstmal lernen, damit umzugehen. Und da wurde mir aber das erste Mal bewusst, welche Macht ich als Frau über Männer habe. Und da fing dann auch an, die Sexualität anders zu erleben und tatsächlich auch, weil ich habe mich ja geschämt. Also ich habe mich ja mit meinen langen Haaren und mit meinem optischen, ich habe mich ja immer geschämt. Ich bin im Sommer mit Bikini, Badeanzug und dann Pulli langärmlich drüber am Starnberger See gelegen, weil ich mich so geschämt habe.
Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Du bist 14, 15, 16, entdeckst dich ja irgendwie gerade selbst oder dein Körper und du selbst stecken voll in der Pubertät. Und dann wirst du die ganze Zeit von auch sehr viel älteren Männern angeschaut, die dich ja irgendwie sexualisieren. Und du selber, ich glaube, du bist ja der gleiche Spätzünder wie ich, bist da noch gar nicht. Und das kann ich schon total verstehen, dass du anfängst, dich dann selber über diese Außenblicke wahrzunehmen oder dich so kennenzulernen, wie andere dich sehen. Das stelle ich mir schon krass vor.
Ja, siehst du mal, wir sind schon wieder voll im anderen Thema. Müssen wir mal eine Folge drüber machen.
Ich finde, das ist voll Thema Scham. Ich habe mich ja durch diese Sozialisation mit diesen ganzen Jungs, ich habe mich ja komplett für alles geschämt. Also ich hatte schon relativ früh einen relativ großen, in Anführungszeichen, Busen, also vielleicht mehr als meine Geschlechtsgenossinnen in der gleichen Klasse.
Ja, das habe ich alles für dich übrig gelassen. Du hast alles bekommen, was ich nicht gekriegt habe.
Ja, aber am Ende führte das wozu? Dass ich mich geschämt habe, weil du bist dann auch so, das ist die mit dem Busen. Ich habe nur diese Fruit of the Looms, wenn ihr die noch kennt, diese Fruit of the Loom Hoodies getragen. Extra weit, damit man das nicht so sieht. Und ich glaube auch, dass meine sehr schlechte Haltung, dieses nach vorne gebeugte, auch daher rührt, dass man diese Brüste nicht so sieht. Ich trage auch zum Beispiel,
für euch auf Instagram
mache ich mal eine Ausnahme, aber ich trage sehr selten Dekolleté. Das ist mir bis heute geblieben auch. So.
Da mal noch ein bisschen was dran zu arbeiten. Ich habe noch eine Hausaufgabe für dich und für unsere Community zum Thema Körper und Scham. Nehmt mal ein Foto von euch von vor 20 Jahren, wo man jetzt nicht nur das Gesicht sieht, sondern auch den Körper. In der Regel...
Die Jüngeren unter euch nehmen halt eins von vor 5 oder 6.
Vor 5, also genau, wo ihr wesentlich jünger wart, wo der Zahn der Zeit noch nicht so an euch genagt hat. Und guckt euch das mal an und ihr werdet feststellen, dass ihr euch denkt, ach... Könnte ich den Körper nochmal zurückhaben? Ich würde mich anders anziehen, ich würde mich freier bewegen, ich wäre nicht so schambehaftet im Bett. So, und wenn ihr diesen Gedanken dann habt, dann stellt euch mal vor, wie es in 10 oder 20 Jahren ist, wie ihr auf euren heutigen Körper zurückschaut. Da werdet ihr das Gleiche denken. Und mit diesem Gefühl geht ihr jetzt in die Ferien, an den Strand, mit eurem Partner oder mit einem One-Night-Stand ins Bett und denkt euch, geiler Körper. Jetzt ist die Zeit.
Finde ich gut.
Das ist eine gute Hausaufgabe. Ja. Ne?
Und wenn ihr lauter stöhnen wollt, euch aber nie traut, das sind ja auch Sachen, für die man sich schämen kann. Lautes Stöhnen oder habe ich ein komisches Orgasmusgesicht oder ist es eigentlich komisch oder unnormal, dass ich nur in dieser einen Stellung kommen kann oder will ich vielleicht mal es im Sitzen auf dem Esstisch treiben, traue mich aber es nicht zu sagen oder mal ganz kinky unter der Dusche von hinten gegen das Glas gedrückt. Traut euch einfach mal. Schämt euch nicht. Ne? Immer alles schön mit einvernehmen, dass es für alle passt.
Genau, und immer mutig bleiben und immer neugierig bleiben. Ist ein guter Hinweis an der Stelle.
Aber fragen kann man ja mal. Gell? Das lernt man ja eigentlich nämlich schon. Das lernt man schon als Kind. Fragen kostet nichts.
Und wer nicht fragt, bleibt dumm.
Und es gibt keine dummen Fragen.
Oder ungefickt in dem Fall. Oder unbefriedigt in dem Fall.
Wer nicht fragt, bleibt ungefickt. Von daher, das ist eigentlich doch alles immer schön, jetzt mal als Frage verpacken. Du, ich fände es eigentlich auch mal schön, mich so richtig, richtig schön von hinten ranzunehmen. Wollen wir das mal machen?
Ich bin mir sicher, es kommt dann. Ja, klar.
Ja, klar.
Warum hast du dich schon früher gefragt?
Oder willst du mal richtig versaute Sachen zu mir sagen? Immer schön, gibt keine dummen Fragen.
Genau. Einfach mal machen.
Word.
Time is up.
Ja, bewertet uns bitte positiv. Lasst uns ein Abo da auf Spotify, Deezer und allen gängigen, was gibt's noch? Apple Podcast, Apple Music.
Whatever.
Schizzle,
und
Mandel,
schreibt
Drizzle.
Uns. Schreibt uns,
folgt uns auf Insta.
Uns. Genau.
Und schickt uns eure Fragen.
Und in diesem Sinne,
haltet die Ohren steif.
Adieu.
Tschüssi. Oh, Baby. Der Podcast für besseren Sex.